Ich merke schon wieder, wie es alles zueinander passt. Und meine Frau hat die Predigt noch nicht gelesen, glaube ich nicht. Habe ich heute Morgen erst ausgedruckt. Aber es ist ja oft so, ne? Der Geist erwirkt. Der angegebene Predigttext heute steht im Römer 12, die Verse 9 bis 16. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse. Hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Wenn man das so hört, also mein erster Gedanke war, das schaffe ich nicht, niemals, ich nicht. Das ist doch mehr ein frommer Wunsch als Realität. Das sind so viele Aufforderungen zu Sachen, die meiner Natur überhaupt nicht entsprechen. Ich bin von diesem Idealbild ganz, ganz weit entfernt. Und nichts anderes hat uns der Apostel Paulus im gleichen Römerbrief in den Kapiteln vorher eindeutig mitgeteilt, dass es so ist. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt, alle sind abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das klingt doch schon eher realistisch, ne? Das ist ein wenig schmeichelhaftes, aber doch klares Bild, was den Menschen ohne den Heiligen Geist beschreibt. Unser Predigttext erhebt also einen Anspruch, den wir von Natur aus gar nicht erfüllen können. Wir können vielleicht, wenn wir einen guten Freund haben oder innerhalb der Familie oder wenn wir einen besonders gut leiden können, können wir mal was Gutes tun. Manchmal sogar noch ein bisschen mit Hintergedanken wahrscheinlich. Wenn man liebt, will man auch wieder geliebt werden, ne? Also mir geht das zumindest so. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass das schon immer so gewesen ist. Ich habe schon ganz oft und viel auch über König David nachgedacht, der wirklich von Herzen bemüht war, Gott zu gefallen, und doch hat er so Dinge getan in seinem Leben, wo er so richtig reingefallen ist. Und doch betet er Dinge, die für uns auch beispielhaft sein können. Ich lese mal aus Psalm 86 ein paar Verse. Ein Gebet Davids. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreu die Seele deines Knechtes, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Und so geht das weiter. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man spürt, wie er richtig um die Nähe Gottes ringt. Wie er sich danach sehnt, eng mit ihm verbunden zu sein. Dieses Gebet brachte mich auch auf den Gedanken, der sicherlich auch nicht ganz neu ist, aber unser Verhalten in der Welt, auch in der Gemeinde, in der Familie, ist immer von unserem Verhältnis zu Gott abhängig. Auch David ist da ein besonderes Beispiel. Ihr kennt sicherlich auch die Begebenheit, wie David auf der Flucht ist mit seinen Männern und König Saul verfolgt ihn. Dann verstecken sie sich in einer Höhle und Saul geht da auch rein. Er will, glaube ich, seine Notdurft verrichten. Und David schneidet ihm was vom Mantel ab und er hätte ihn töten können. Und er tut es nicht. Oder David wird auch einmal von einem Mann beschimpft und mit Steinen beworfen. Und dann sagt er, lasst es geschehen, vielleicht ist es vom Herrn. Das sind so Momente in seinem Leben, oder als Nathan zu ihm kommt und ihm den Ehebruch klar vorwirft. Das sind so Stellen im Leben, wo man bei David merkt, er ist kein sündenfreier Mensch, so wie wir auch, aber er will immer wieder die Nähe Gottes suchen. Und er will das Richtige tun. Er erfüllt sogar schon vorträglich die Anweisung Gottes aus Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn man dieses Prinzip anwenden würde, ne? Wie schön wäre das auf dieser Welt. Wenn die Menschen nicht mehr meinen, sie müssen dem Nächsten was tun, weil sie es ja verdient haben. Dieses Prinzip, dass der Glaube an und ein persönliches Verhältnis zu dem Gott der Bibel Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen und ihr praktisches Zusammenleben hat, kann man auch heute ganz klar erkennen. Ich habe beobachtet, je fundamentaler sich jemand an Gottes Wort, die Bibel bindet, desto verlässlicher und berechenbarer wird er für mich, weil du weißt, wie der denkt. Ihr habt das bestimmt auch schon erlebt, man fährt irgendwo hin in eine Fremde, wo man keinen kennt, geht in eine Gemeinde und wenn dort Menschen sind, die wirklich wiedergeboren sind, hat man sofort eine herzliche Verbindung. Sofort. Und man weiß, wie die ticken. Und man hat eine enge Gemeinschaft und man muss sich gar nicht 30 Jahre kennen. Das habe ich schon oft erlebt. Und das ist wunderschön. Man kann im Umkehrschluss aber leider auch die Auswirkungen sehen, wenn Menschen gottlos leben oder anderen Göttern, die in der Bibel Götzen genannt werden, dienen. Das sieht man auch. Dann ist das Leben von ungeborenen Kindern oder alten Menschen nicht mehr viel wert. Dann passieren Attentate, Anschläge. Dann werden Frauen, schwache Menschen respektlos behandelt und bei Streitigkeiten ist auch schnell ein Messer dabei. Der Wert des Lebens sinkt rapide. An dieser Stelle wäre es auch mal gut, gedanklich einmal innezuhalten und sich zu fragen, worauf beruht denn der Wert eines Menschen? Hautfarbe? Beruf? Alter? Geschlecht, Herkunft, gesellschaftliche Stellung, Bankkonto, Auto, Haus. Ich denke, wenn wir in die Vergangenheit gucken, Sklaverei, schlimme Verbrechen sind geschehen, ganz schlimme Verbrechen. Herrenmenschen, selbsternannte Herrenmenschen, ganz schlimme Verbrechen. Ich bin völlig überzeugt, dass das vom Bösen kommt, dass den Menschen eingeredet wird, dass sie nicht die göttlichen Maßstäbe haben. Und dann passieren solche bösen Dinge. Wie ist es denn richtig? 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Oder 1. Mose 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist die Identität und Herkunft des Menschen. Jedes Menschen. Das bestimmt auch seinen Wert und seine Würde. Kein Zufallsprodukt, kein Sternenstaub. Nein, ein Geschöpf Gottes, von ihm gemacht und geliebt. Ich selber, ja, aber auch jeder andere. Merkt ihr, wie der Wert eines Menschen vom Glauben abhängt? Wie viel Wert misst Gott eigentlich dem Menschen bei? Ich lese mal aus Psalm 8 ein paar Verse. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere. die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Unsere eigentliche Bestimmung ist die Ebenbildlichkeit Gottes und auch unsere Gemeinschaft mit ihm. Durch den Sündenfall von Adam und Eva ist diese Gemeinschaft gestört worden und alle nachfolgenden Generationen stehen automatisch unter demselben Fluch, tragen aber auch ihre eigene Schuld und Sünde mit bei. Und ist der Mensch nun wertlos für Gott? Was ist seine Antwort auf unser aller Versagen? Er sendet seinen Sohn. Wir sehen an ganz vielen Stellen in der Schrift, dass Gott Sünde nicht tolerieren kann und auch nicht wird. Das würde seiner heiligen Natur widersprechen. Denken wir an den Sündenfall. Es genügte ein einziger Ungehorsam, um die Menschen aus der Gegenwart Gottes aus dem Paradies zu vertreiben. Die gesamte Schöpfung wurde dabei verändert. Oder denken wir an die Sintflut. Fortdauernde Sünde hatte Vernichtung und Tod zur Folge. Und wieder wurde auch die Schöpfung nicht verschont. Aber der grundsätzliche Wille Gottes ist anders. Er möchte die Errettung und Erlösung für den Menschen. Und er selbst schafft auch die Möglichkeit dazu. Er sendet seinen eigenen geliebten Sohn. Und um der Heiligkeit und der Liebe Gottes gleichzeitig Genüge zu tun, bezahlt er unsere Schuld und Sünde mit seinem Leben. Und wir können durch dieses Opfer, wenn wir uns darunter beugen, wieder eine geheilte Beziehung zu unserem Schöpfer haben. Dann geht unser Leben nicht länger dem Gericht Gottes entgegen. Und wir dürfen uns auf ewige Gemeinschaft in seiner Gegenwart freuen. Und auch die Schöpfung wird wieder heil und frei von der Sünde. Und darauf freue ich mich schon. Das möchte ich gerne sehen. Dieser Prozess, wenn ein Mensch sich im Licht Gottes als Sünder erkennt und dann seine Vergebung in Jesus annimmt, diesen Prozess nennt die Bibel Bekehrung oder Wiedergeburt. Das ist ein Wunder, das von Gott gewirkt wird. Im Grunde ist es Gottes Antwort auf unsere ehrliche Bitte um Vergebung. Es ist ein Wunder von Gott. Dabei passiert etwas im Menschen. Von außen ist es nicht auf den ersten Blick zu sehen, aber auf den zweiten sehr wohl. Gott gibt seinen guten, heiligen Geist in den Menschen. Etwas von seinem Wesen, von seiner Art, von seinem Denken. So wie ein erster Vorgeschmack von dem, was wir einmal sein werden. Leider stecken wir aber auch noch in dieser Welt und in unserem alten Körper und sind nicht vollkommen. Aber je mehr wir dem Geist Gottes in uns Raum geben und ihm gehorchen, desto mehr verändert er uns in sein Bild hinein. Dann werden Dinge möglich, die eigentlich nicht unserer Natur entsprechen. Galater 5 kennt ihr alle. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Hier wird es ganz klar und deutlich und wird ja auch so benannt, diese guten Dinge sind Frucht des Geistes. Nicht Ergebnis eigener Anstrengungen. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnimmt, aber wenn man sich die Menschen so betrachtet in seinem Umfeld, wir laufen ja nur jeden Tag durchs Krankenhaus, jeder ist mit seinem eigenen beschäftigt. Wie bekomme ich möglichst viel für so wenig wie möglich Einsatz? Hauptsache nicht weniger als der andere, am besten ein bisschen mehr. Werde ich auch genügend geachtet und respektiert? Manchmal kommt mir das Leben wie ein vergleichender Wettkampf vor. Was wir in der Schule gelernt haben, dass der Mensch sich weiterentwickelt und mit der Zeit immer vernünftiger wird, das scheint mir nicht zu stimmen. Damals sollte der Sozialismus der Ausweg aus unserem Dilemma sein. Hat nicht funktioniert. Heute setzen wir auf Wind und Sonne und trinken durch Pappstrohhalme. Wir sind sowas von tolerant, dass jeder machen kann, was er will. Hauptsache, es ist nicht rechts. Und rechts ist alles, was nicht ganz links ist. Ich will nicht vom Thema abschweifen, aber die Rettung liegt auch dort nicht. Ich denke, wir erkennen, wie weit die meisten Menschen weg sind von der Frucht des Geistes. Wenn wir Nachrichten hören, es ist doch fürchterlich. Der Mensch ist nicht klüger geworden, nein. Nur durch den Heiligen Geist werden wir fähig und auch willens, zu göttlich guten Dingen. Es ist, als wenn man den Blick von unten auf die Dinge dieser Welt, ich muss haben, ich muss raffen, einmal wegwendet und nach oben schaut, auf Gottes Herrlichkeit, auf die Zukunft. Ich muss mal eine Frage stellen. Wollen wir, will ich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen? Wenn man diese Frage schnell beantwortet, hat man nicht die Konsequenzen alle bedacht. Aber wenn man zu einem Ja gekommen ist, dann stellt sich schon die nächste Frage, wie denn, wie geht das praktisch? Wie geht das? Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Ich sag's mal mit meinen Worten, wie ich es erlebe. Wenn ich viel Bibel lese oder Hörbibel höre und wenn man viel betet, dann ist der Heilige Geist stärker in einem. Dann steht man unter seinem Einfluss und meine natürliche, manchmal nicht so gute Natur ist dann schwächer. Mein Gewissen ist dann aktiver und ich möchte Gott gehorsam sein. Ich will mich hier nicht selber loben. Frag mal meine Frau, wie oft das wirklich gelingt. Aber vielleicht wäre ich ohne Heiligen Geist völlig unausstehlich. Wichtig ist an dieser Predigt für mich, dass wir eins verstehen, dass unser Verhalten in dieser Welt, in der Gemeinde, in der Familie, ja sogar unser Innenleben von unserem Verhältnis zu Jesus Christus abhängt. Der Predigttext beschreibt Dinge, wie Gemeinde sein sollte. Die Liebe sei ohne Falsch. In dieser Welt ist der Begriff Liebe schon sehr weit verkommen. Mutterliebe ist vielleicht die reinste Form, die wir so kennen, aber funktioniert auch nicht immer. Es gibt da auch so manches. Meistens ist Liebe zeitweilig, mit Berechnung, ohne Falsch, ohne Hintergedanken. Das geht nur im Heiligen Geist. Hass das Böse. Da haben wir gestern im Auto drüber gesprochen oder vorgestern. Da kam irgendwie ein Lied, wo wir vom Text her verstehen, dass da über böse Dinge gesungen wird. Das machen wir selbstverständlich sofort aus, weil wir wollen es nicht hören. Es gibt auch Filme, wo ich mittendrin einfach knack und mache das aus, weil ich will es nicht sehen. Hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Das war das allererste, als ich das erste Mal in der Gemeinde damals in Rostock war, das erste, was mir aufgefallen ist. Die Menschen waren so nett zueinander und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und das ist doch schön. Das ist doch wunderschön. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Da ist keiner, der nicht auch mal einen Dienst für den anderen tut und sagt, nee, dafür bin ich zu schade, das ist so, ne? Das hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Da habe ich immer so den Gedanken, wir dürfen am Reich Gottes mitarbeiten. Wir dürfen mitarbeiten. Das ist keine Last, kein Zwang, dem wir uns beugen müssen. Wir dürfen mitarbeiten. Gott hat uns damit geehrt. Seid brennend im Geist. Je näher man sich Gott nähert, desto mehr Freude hat man auch daran. Dient dem Herrn, fröhlich in Hoffnung. Wir Hausmeister im Krankenhaus, wir haben ein Durchschnittsalter von weit über 50 und man spricht dann so, ich sag mal, die Dinge, die junge Menschen interessieren, sind nachher, das verändert sich. Es ist nicht mehr zuallererst das Auto, nicht mehr zuallererst die jungen Frauen oder so, man guckt auch schon mal auf den Lebensabend, sag ich mal. Ne? Wie lange hast du noch bis zur Rente und was so. Und mir begegnet oft Hoffnungslosigkeit. Jeder erlebt sein eigenes Älterwerden, ne? Merkt, wie die Kräfte schwinden. Man guckt schon mal nach, naja. In Hoffnung, in freudiger Erwartung auf das, was noch kommt, ist das ein ganz anderer Sachverhalt, ganz anders. Unsere Namen stehen schon im Himmel angeschrieben. Die Wohnung ist fertig. Es ist ein Übergang in eine wunderbare neue Welt. Gott hat es versprochen. Dann kann man auch geduldig in Trübsal sein, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Das ist für mich praktische Liebe. Wenn man Geschwister sieht, die wirklich in Not sind und man selbst hat die Möglichkeit zu helfen, dann soll man das tun. Ich bin da mal beim Bibellesen über einen Text gestolpert. Da ist die Amtsübergabe von König David an seinen Sohn Salomo. Und er betet und er übergibt ihm auch die Materialien für den Bau des Tempels. Und dann betet er, Herr, wir geben dir von dem, was du uns gegeben hast. Das hat sich richtig bei mir so eingeprägt. Wir haben ja nur das zu geben, was uns der Herr gegeben hat. Warum muss man immer so tun, als wäre das alles meins? Oder ich kann es ja sowieso nicht mitnehmen nachher. Und wenn wir ehrlich sind, uns geht's doch allen gut. Gott passt doch auf, dass wir genug haben. Mehr als genug. Übt Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist eine Sache, an der ich persönlich selber Freude habe. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich müsste sonntags alleine am Tisch sitzen und essen, dann hätte ich gar keine Lust zum Kochen, dann würde ich eine Stulle essen. Ne? Gastfreundschaft ist was Schönes. Jetzt kommen wir noch zum Punkt, der mir so ein bisschen schwerfällt. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Es gibt so 1, 2, 3 Menschen in meinem Leben, die mir gar nicht so richtig liegen, muss ich so sagen. Aber wenn ich mein Herz prüfe, wünsche ich ihnen trotzdem Bekehrung und Errettung. Und das sollten wir auch tun. Und man sollte versuchen, sich so zu verhalten, dass man ein künftiges Gespräch nicht völlig unmöglich macht. Das sage ich mir selber auch. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, einfach Mitgefühl haben, das Leben miteinander teilen. Seid eines Sinnes untereinander, geht auch nur im Heiligen Geist, geht nur im Heiligen Geist, sonst geht das nicht. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Das ist leider auch ein Zeichen unserer Zeit, dass die Menschen versuchen, nach außen etwas darzustellen. In Wirklichkeit, wer sind wir denn vor Gott? Ich habe da mal einen Vergleich gehört. Stellt euch vor, 2 Ameisen stehen vor einem ganz, ganz hohen Berg. Und die eine, die ist 0,5 Millimeter größer als die andere. Und die sagt dann zu der kleineren, du, von meinem Blickwinkel aus sehe ich viel mehr als du. Ne? Von mir kannst du dir aber mächtig eine Scheibe abschneiden. Ne? Sind wir nicht alle nur Ameisen vor Gott? Was wollen wir uns denn einbilden? Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist der letzte Punkt und das ist wirklich ein Leiden in dieser Welt. Ein Mensch, der sich selbst für klug hält, steht sich selbst im Weg, zu Gott zu finden, wenn er zu den falschen Denkergebnissen kommt. Ich erlebe das in meiner Familie, ich erlebe das eigentlich jeden Tag. Dass Menschen ein Urteil fällen über Dinge, die sie gar nicht verstehen und sich selber damit zum Gericht beitragen. Ihr merkt, dass das Ziel dieser Predigt ist, dass wir versuchen sollten, dem Heiligen Geist in uns Raum zu geben. Das geht durch Bibellesen, durch Gebet. Naht euch zu Gott, dann naht er sich euch. Ich habe mir das mal so vorgestellt, das ist wie so ein Gegenüber mit jemandem und je mehr ich mich ihm zuwende, wendet er sich mir zu. Wenn ich mich abwende, gibt er mir auch Raum, das zu tun. Man beraubt sich aber selbst. Und Das, was man ohne Gott findet, macht nicht wirklich Freude, nicht wirklich. Wenn wir die Menschen so beobachten, wir sehen es ja, was das Ergebnis ist. Ob das Bankkonto nur ganz groß geworden ist oder irgendwas. Was macht wirklich froh? Ein heiles Verhältnis zu Jesus, Hoffnung auf ein künftiges Leben bei ihm, mit ihm. Und wenn die Gemeinde so ein Vorgeschmack des Himmels ist, so brüderliche Liebe, Einvernehmlichkeit, dann ist das in einer dunklen Welt ein Stückchen Licht, was Menschen auch sehen können. Wir können sicherlich die Welt nicht retten, müssen wir auch nicht. Wenn jeder von uns in seinem persönlichen Umfeld versucht, ein Stück von dem weiterzutragen, was Gott uns gegeben hat, in dem anderen auch das Geschöpf Gottes sieht, auch wenn der andere das vielleicht noch gar nicht weiß. Aber potenziell ist es ja trotzdem. Ich merke, dass das Ansprüche sind, die mir selber sehr hoch sind. Und was ich tun kann, ist Bibel lesen, beten und auch im Praktischen versuchen, das Böse zu meiden, ne? So wie Josef weggelaufen ist vor der Frau des Potiphar. Es gibt manchmal auch Dinge, da muss man einfach weglaufen. Ja, bewegt es im Herzen. Ja, Amen.